Einen wunderhübschen guten Morgen an alle diejenigen heute hier im Gemeindehaus, an alle diejenigen, die die Predigtreihe von Anfang an mitverfolgt haben, vielleicht gerade auch aus dem Livestream heraus, an alle diejenigen, die nur ausschnittweise zuhören konnten, zugehört haben und natürlich auch alle diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind, sei es hier vor Ort, sei es live draußen an den Bildschirmen. Schön, dass wir heute uns mit dem vorletzten Teil des ersten Petrusbriefes beschäftigen können. Dass wir reinschauen dürfen, was steckt da Spannendes drin. Kurz vor Schluss. Ende Gelände, Schicht im Schacht. Der Titel heute lautet Mein Evangelium der Superlative oder mit zwei Seiten eine Medaille. Ja, es sind bloß 2 Euro und ihr seid weit weg, aber das ist eine Medaille mit 2 Seiten, vorne und hinten. Mein Evangelium der Superlative. Der vorletzte Teil. Und wir haben vieles, was heute vielleicht kommt, schon mal gehört. In ähnlicher Weise, in anderer Weise. Petrus spannt hier den Bogen über und kommt mit seiner Botschaft hier zu einem Schlussgruß mit 4 überwältigenden Versen. Versen der Superlative. Eine frohe Botschaft, ein Evangelium, was mein, dein, ja unsere frohe Botschaft und die frohe Botschaft eines Christen uns vor Augen hält, die nicht nur düster den Leidensweg eines Christen beschreibt oder vor Augen malt und auch auf der anderen Seite aber nicht alles nur himmelhoch jauchzend überhöht darstellt und den Weg eines jeden Erlösten glorifiziert. Es sind 2 Seiten, das Leid und die Hoffnung. Über Wochen haben wir uns damit jetzt beschäftigt, nämlich alles mit diesem großen Deckmantel, dass wegen gesellschaftlicher Anfechtungen Gläubige durch Erinnerung an ihre Grundlagen des Heils ihre Beziehung zu Gott festigen und damit vorbildlich leben sollen, können und dürfen. Ein Brief des Leidens, das uns bewusst werden lässt, dass unser Glaube nicht umsonst ist. In einer Gesellschaft heutzutage, wo vieles dargestellt wird, dass es nichts kostet, dass wir es zu jeder Zeit immer und überall sofort verfügbar für 0 Einsatz haben können. Unser Glaube kostet. Und in der Welt bezahlen wir heute oftmals mit uns selbst, mit unseren Daten, mit dem, was uns vielleicht nicht monetär in der Hand liegt, aber mit Dingen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie anderen was wert sind. Unser Glaube ist viel wert, ist sehr viel wert und das macht Petrus hier ganz klar und deutlich. Letzte Woche ging es zum Großteil um Älteste und Jüngeren. Unterm Strich geht es jetzt aber um uns alle. Es trifft und betrifft uns alle und mitten in diesem katholischen Brief, also einem allgemeinen Brief, der nicht für eine bestimmte Hörerschaft oder Gemeinde gewidmet ist, sondern der ganzen Kirche Jesu Christi. Ein Rundschreiben an Heidenchristen, an Leute wie dich und mich. Petrus hat stets verdeutlicht, dass ein Christ durch gehorsames, siegreiches Leben unter Druck tatsächlich eine feindselige Umgebung evangelisieren kann. Was? Evangelisieren? So richtig? Draußen? Auf der Straße? Ich würde sagen, ja, evangelisieren, dass wir draußen, aber genauso auch drinnen, in unserem Haus, in unserer Familie, in unseren Freunden, am Arbeitsplatz evangelisieren können, wenn wir ganz fest in unserem Herzen auf Gott bauen, darauf vertrauen, unser Leben Tag ein und Tag aus, wenn wir es mit Gott bestreiten an unserer Seite. Wäre es nicht fatal, diese frohe Botschaft, unser Evangelium der Superlative, des Größten, was es irgendwie gibt, einfach nur für uns zu behalten und in unser Säckel zu stecken und dann zu denken, okay, da ist es gut aufgehoben? Petrus meint hier, treu zu Gottes Auftrag zu stehen. Ganz nach Markus 16,15, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Predigt das Evangelium. Das Evangelium als mein Evangelium, als die frohe Botschaft, die zu meiner frohen Botschaft wurde, zu der besten Botschaft in meinem Leben. Es ist nicht gemeint, dass wir uns einen Bibelbastelbogen auspacken und die Geschichten rausschneiden, die uns vielleicht wehtun. Und nur die Geschichten erzählen und uns wichtig sind, die schön und nett und lieb sind. Sondern es geht darum, dass das, was Gott für uns hat, für uns wahr werden zu lassen und diese Wahrheit weitergeben zu können. Petrus hat uns in verschiedenen Kapiteln hier gelehrt, was es mit der Hoffnung eines Christen auf sich hat, wie wir Christen berufen sind in der Heiligung, in der Erlösung, in der Bruderliebe, wie wir uns als Christen verhalten in verschiedensten Lebensformen, in verschiedensten gesellschaftlichen Formen, gegenüber den Heiden, gegenüber der Obrigkeit, den Vorgesetzten, den Ehegatten, den Gläubigen, letzte Woche mit den Ältesten. Und wie wir auch als Gemeinde Jesu Christi, als Gemeinschaft, als Glieder, als Gemeinschaft im Leiden, wie wir da zusammenstehen und zusammenleben können. Zu lernen, in der Feindseligkeit leben zu können, ohne die Hoffnung zu verlieren, ohne bitter zu werden. Ich glaube, da sind wir Deutschen und vielleicht speziell wir Franken ganz gut, ganz schnell drin, bitter zu werden. Im Vertrauen auf den Herrn zu leben, durften wir hören und lernen. Und vor allem in der Erwartung auf seine Wiederkunft, uns darin zu bewegen. Das war bisher. So ein bisschen als Erinnerung, so ein bisschen als Festigung, zur Wiederholung, weshalb wir heute zu diesen vier Versen kommen, mit der großen Thematik Demut und Wachsamkeit. Wir lesen gemeinsam im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 9. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Nachdem wir uns bei unserer Bekehrung von aller Hochmut getrennt und in die Demut umgebunden haben, sollen wir nun im täglichen Leben beweisen, dass wir uns nicht gegen die Härten des Lebens auflehnen, sondern dahinter, genau hinter diesen Härten des Lebens, Gottes gnädige und vor allem aber auch mächtige Hand erkennen. Die Superlative heute Nummer 1 ist: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes und werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Zum Thema Demut hat letzte Woche Karl Seidel ganz viel gesagt, ganz gut erklärt, und trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz hier anknüpfen. In Vers 5, dem vorhergehenden Vers, wird hier gesprochen von in Demut bekleiden, also sprich umbinden, einen Knoten vorne machen. Früher hatten die Leute lange Gewänder an, und dann ist diese Übertragung hier, diese Übersetzung vom Griechischen, dieses Umkleiden, dieses Umbinden mit einem Knoten als Zeichen eines Sklaven, dass eine Schürze sich umbindet, um seine Kleider, sein Gewand damit sauber zu halten. Wir als Christen brauchen die Demut, um rein zu bleiben, um eben nicht uns in Selbstverherrlichung zu verstricken. Wir müssen uns die Demut umgürten, um uns selbst zurückstellen zu können, um im Herzen sauber zu bleiben, rein zu bleiben. Es ist eine Gesinnung der Niedrigkeit und beschreibt damit eine Geisteshaltung, die sich nicht zum Dienen zu schade ist, die sich zum Dienen nicht zu gut ist, so kann man es sehen. Weder in der Antike noch heute gilt Demut als Tugend, also als ein Verhaltensmuster, sondern immer als eine Haltung, als eine innere Einstellung aus dem Herzen heraus. Und das stellt mich auf den Prüfstand. Mich ganz persönlich, und ich denke, jeder, der sich selbst hinterfragt, mehr oder weniger auch. Muss ich denn immer Recht behalten? Weiß ich wirklich alles besser und muss das letzte Wort haben? Muss ich das It-Girl oder der It-Boy sein, koste es, was es wolle? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Zur gewaltigen Hand Gottes kommt mir als erstes Fußball in den Sinn. Maradona 1986. Er umschreibt selbst, dass er ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen Gottes Hand war. Ein betrügerischer Akt zur Selbstverherrlichung, unter der, ich sage es mal drastisch, die Erschleichung einer Leistung geht. Fußball hin oder her. Gott schreibt hier aber von seiner gewaltigen Hand. Nicht von einer Fußballhand Gottes, sondern von Gottes gewaltiger Hand. Darunter dürfen, sollen oder müssten wir uns stellen. In Hesekiel 20, 33 dürfen wir lesen, so spricht Gott der Herr. Ich will über euch herrschen mit starker Hand und ausgestreckten Arm und mit ausgeschüttetem Grimm. Hier geht es nicht um eine äußerst fragwürdige Handlung, um irgendwie den Ball in den Kasten zu bringen. Nein, es geht um eine ganz klare Ansage Gottes, um eine ganz klare Botschaft. Er herrscht. Nichts und niemand anderes. Das tut er konsequent, streng angepasst auf unser sündiges Leben. Er würde nicht so herrschen, wenn wir es nicht so brauchen würden. Es ist hier keine Rede von Lieblosigkeit oder Jähzorn. So reagiere ich manchmal zu Hause mit drei kleinen Jungs, ja, wenn die mich zur Weißglut treiben. Da kommt Lieblosigkeit oder Jähzorn manchmal relativ schnell, manchmal ein bisschen langsamer raus. Das ist aber nicht Gottes Art. Das ist meine menschliche Art. Gottes Art, konsequent und streng zu regieren, ist es daraus heraus, aus einer Enttäuschung heraus. Weil wir mit unserer Rechthaberei, mit unserem unabdingbaren Wollen, es besser zu wissen. Besser zu wissen, was richtig und falsch ist. Besser zu wissen, was gut und böse ist. Weil ich als Mensch immer mein, selbst Gott spielen zu müssen. Das ist es, was Gott nervt. Und das ist es, was Gott dazu bringt, konsequent, streng und auf meine Sünde hin angepasst mit einer harten Hand regieren zu müssen. Eine ganz klare Richtschnur. Kein schmaler Grat, wo es links und rechts runterfällt. Eine ganz saubere Linie. In der definiert es auch, mit welchen Konsequenzen wir letztendlich zu leben haben. Es heißt nicht willkürlich oder jähzornig. Er macht es, um uns später erhöhen zu können. Erhöhen ist nicht ein Anheben, irgendwie auf ein Treppchen ganz nach oben zu steigen, hier von drei Podesten, von der 4, dann auf die 3, auf die 2, auf die 1. Nein, es geht darum, von unserem jetzigen Standpunkt in unserem menschlichen Leben hier auf ein neues Level, auf einen neuen Standpunkt zu kommen, der göttlich ist, der frei ist von jeglicher Schuld, der da ist, was das Perfekte ist, der da ist, wo Gott ist. Damit wir eben nicht wie der unnütze Knecht in Matthäus 25 in der äußersten Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern ist, dass wir da für ewig verweilen müssen. Nein, er will uns anheben, erhöhen, darüber hinwegheben, wo er ist, wo einzig und allein wir von ihm abhängig sind. Wir haben hier keine Funktion, die von mir irgendwo abhängt. Alles, was wir haben, ist eine Abhängigkeit von Gott. Es sind eben diese zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite sich selbst zurückstellen, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, um sauber, um rein zu bleiben, um auf der anderen Seite erhöht werden zu können. Erhöht zum Höchsten, der auf dem größten Thron sitzt, zur Seite Gottes. So viel zum sechsten Vers. Wir hüpfen einen weiter, Vers 7. Bevor ich ihn vorlese, möchte ich euch bitten, wenn ich fertig bin, mal ganz kurz innezuhalten. Einfach mal nichts weiterhören, nichts versuchen abzuspeichern, diesen Satz, diesen Vers, diese Zusage auf sich wirken lassen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ist das nicht Gänsehaut? Überwältigend? Nicht nur einfach eine Floskel? Eine Phrase, die ich tausendmal gehört habe, drüber gelesen habe, ach, wie vielen Freunden schon zugesprochen habe. Ein Satz, der theoretisch nett klingt. Wir als Christen, wir werden nicht siegen. Wir werden nicht gewinnen, wenn wir uns auf unsere Kräfte, auf unser Können verlassen. Wir werden straucheln, wir werden leiden. Wir werden in Situationen kommen, wo wir am liebsten einfach nur hinschmeißen würden. Wo die Selbstgerechtigkeit sich wieder breit macht und es kein anderer überhaupt sowieso nicht passend machen kann. Und genau das sind die Momente, in denen Gott uns lehrt. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich und deine Fähigkeiten, dein Können, dein Wissen, dein Geld, deine Macht. Es geht allein sich und um dich und mich. Du, lieber Mensch, brauchst mich, deinen Gott. Und ich sorge für dich, wenn du mich sorgen lässt. Superlative Demut. Ich sorge für dich, wenn du mich sorgen lässt, lieber Mensch. Es ist ja ein Zitat aus dem 55. Psalm. Aus dem 55. Psalm, Vers 23. David schreibt hier: Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und er legt diesen Vers aus. Im 55. Psalm in Versen 1 bis 6 ist so ein bisschen beschrieben, was Davids Vorgeschichte hier ist, bis er zu dieser Erkenntnis, zu diesem Satz kommt. Er schreibt: Nimm zu Ohren, Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Horche auf mich, antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen. Denn sie wälzen Unheil auf mich und im Zorn feinden sie mich an. Mein Herz bebt in meinem Innern und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern kamen mich an und Schauder bedeckte mich. David ist fertig. Die Welt ist für ihn vorbei. Er kommt zu dieser Erkenntnis, die dem ganzen Leben aus dieser Situation heraus wieder eine Perspektive gibt. Einen Ausweg, der Sinn macht in diesen ganzen Anfeindungen, in diesen ganzen Problemen, in diesen ganzen Sorgen, in denen er steckt, die ihm auf seinem Lebensweg rumbollern, würde man auf Fränkisch sagen. Aber es gibt diesen einen Weg, der das Ziel verspricht. Gott die Sorgen hinzulegen. Das ist der eine Aspekt des Sorgenabwerfens. Aber was ist, wenn meine Sorge keine Angst oder Not ist, sondern eine Bedrückung von innen heraus auf Reaktionen, auf Entscheidungen oder Reaktionen auf Verhältnisse? Sprich, bin ich von meinem Herzen her frei, mich unter Gottes Hand zu beugen? Oder habe ich irgendwo Angst, einen Nachteil zu erleiden? Denn dann sind wir wieder hier. Bei den zwei Seiten der Medaille. Diene ich Gott oder diene ich mir? Wer seine innere Sorgen auf Gott geworfen hat, der ist frei. Frei, sich unter die mächtige Hand Gottes ohne Angst und ohne zurückgezogen sein, ohne den Kopf einziehen zu müssen, sich zu demütigen und zu tun, was Not ist. Auf der einen Seite bin ich der Leidende, der Hilfe braucht, weil Not und Sorgen von außen auf mich hereinströmen, weil äußere Einflüsse mich bedrücken. Auf der anderen Seite bin ich aber immer noch der Leidende, der Hilfe braucht, weil ich aber von innen heraus nicht sorgenfrei gegenüber meiner Beziehung zu Gott bin. Hier gilt es, sich immer wieder die Frage zu stellen: Was steht zwischen mir und Gott? Was hindert mich daran, sorgenfrei aus Gott heraus leben zu können? Die Sorgen abzuwerfen ist nicht nur sich das Vorlesen oder Lesen oder hier anhören, sondern das ist ein ganz, ganz aktives, endgültiges Loslösen von Sorgen, abgeben. Wenn ich heute an Trebkaster Badesee fahre, wenn das Wetter passen würde und da einen Stein reinschmeiße, dann ist der fort. Der See ist so trüb, da kann ich vergessen, dem hinterher zu tauchen. Dieses Abwerfen von einem Stein in Rebgas der See, das ist so dieses Bild dafür, Sorgen wirklich abzugeben. Nicht ins Aquarium zu schmeißen und zu gucken, wie der Stein in den Boden sinkt. Nee, abgeben, loslassen, dahin, wo ich sie mir nicht mehr zurückholen kann, nicht mehr zurückholen will, nicht mehr zurückholen brauche. Bei Gott. Die Rede ist hier von einem ganz entschiedenen Abgeben des Sorgen in Gottes Hand. Ganz egal, ob von innen oder von außen. Es ist wie, einmal das Bild bitte, ob der Schuh von außen drückt, weil ein Pferd draufsteht, oder ob er von innen drückt, weil ich beim Einkaufen meine Hausaufgaben nicht gemacht habe und mich von Farbe, Marke oder Preis habe täuschen lassen und nicht ehrlich zu mir selbst war. Ob der Schuh von außen drückt oder ob der Schuh von innen drückt. Der Druck muss weg. Und das wird nur bei Gott gehen. Das wird nur durch Gott gehen und nur dann, wenn ich zu Gott komme und die Sorgen abwerfe. Superlative Nummer 2. Wachsamkeit. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Es ist eine Mahnung. Es ist hier nicht Obacht, Vorsicht. Seid wachsam und nüchtern. Ein Trunkener oder ein Schläfer, am schlimmsten ist es ein trunkener Schläfer, der merkt nicht, was um ihn her geschieht. Der schlittert ganz schnell in faule Kompromisse, in unterschwellige Einschleichungen. Da findet sich der Weg in die Normalität. Wie leicht ist es in unserem christlichen Alltag, in meinem christlichen Leben, dass die Einflüsse von draußen einfach an Priorität gewinnen. Dass Dinge normal werden, die eigentlich so nicht normal sein sollten. Eine Unterwanderung unserer Kultur für Christen in der Feindschaft der heidnischen Umgebung. Infolge dieser Verhältnisse stehen wir als Christen in großer Gefahr, entweder gewaltsam uns gegen Heiden aufzulehnen oder aber sich mutlos hinzugeben und mit der Welt Kompromisse zu schließen, um irgendwie sich durchzuschlängeln, um irgendwie möglichst bequem den Alltag zu bestreiten. Wachsam sein heißt, Acht haben auf alle Anzeichen von Gefahr für das geistliche Leben der Gemeinde, mein geistliches Leben und dein geistliches Leben. Wachsam sein, Acht haben auf alle Anzeichen, die uns da zum Straucheln, zum Fall bringen können. Ja, ganz klar, ganz drastisch, es geht um endzeitliche Verführungsmächte zu erkennen, deshalb wachsam zu leben und gleichzeitig auf der anderen Seite aber, der Medaille mal wieder, sich nicht verängstigt oder sorgenvoll zurückzuziehen, sondern sich geborgen zu wissen. Nicht verrückt machen lassen von all dem, was mir als Christen sich in den Weg legen kann, wehlegen wird. Nicht zurückziehen, auch nicht volle Kanne voraus reinzustürmen, sich in der Geborgenheit zu wissen und damit lernen, Tag für Tag umzugehen. Das ist übrigens schon vor Corona Thema gewesen. Wir blättern mal ein paar Jahre zurück, als der Golfkrieg ausgebrochen ist, als das Waldsterben losging, das Öl ausging. Irgendwann kam 9-11, jetzt kam Corona, parallel dazu haben wir Seemanöver im Mittelmeer. Liebe Leute, wir leben mitten in der Endzeit. Wie lange die dauert? Keine Ahnung. Wann es vorbei ist? Keine Ahnung. Aber es ist unser Thema, dass wir als Christen in einer Welt leben, die gefallen ist und die für uns Leiden und Sorgen bereit hat. Hier ist es wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich geborgen zu wissen und es nicht egal sein zu lassen. Seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, oha, wer ist das denn jetzt? Widersacher ist nicht nur so ein kleiner, lumpiger Bösewicht. Nee, der Widersacher ist gegen alles und gegen jeden. immer dagegen. Superlativ dagegen. Es sind wie so kleine Kinder in der Trotzphase oder Teenies. Und es ist alles noch harmlos. Denn erstere kenne ich schon, zweitere kommen noch auf mich zu, die Teenies. Aber wir reden hier vom Teufel, vom Satan, vom Widersacher, zu griechisch Diabolos, der Verleumder, der Verkläger. In der Offenbarung 12, Vers 10 können wir lesen, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das ist die Widersache. Der Verkläger, Verkläger von mir, Verkläger von dir, der uns Tag und Nacht vor unserem Gott anklagt. Natürlich bin ich nicht perfekt. Natürlich mache ich Fehler. Und zack, steht einer da und legt seinen Finger in die Wunde und sagt, schau her, so gut wie du immer tust, bist du gar nicht. Und das sage ich jetzt deinem Gott. Und dann wird er dich noch weniger lieb haben. Und dann schaut es schlecht aus. Der Teufel ist und bleibt ein boshafter Feind. Nicht einfach nur ein Feind, der halt gegen uns ist. Nee, der kann uns nicht nur nicht leiden, der ist wirklich an ernsthaften Schaden interessiert. Denn er reist umher wie ein brüllender Löwe. Nicht wie ein kleiner, süßer, umherschleichender, roter Fuchs. Nein, wie das größte Raubtier, das dem Menschen gefährlichste Raubtier ist im Angriff und brüllt. Der ist nicht erst auf der Pirsch und schleicht durch das Steppengras. Der ist schon da, voll in der Attacke, voll im Zupacken an der Kehle, Hals und Gurgel. Da geht's schon ums Ganze. Ist keine Hetzjagd mehr, brauchst du immer weglaufen. Er steht schon hinter dir, hat dich schon am Schlawittchen. Es gibt keine Chance mehr, wegzulaufen vom Teufel. Er ist da, jeden Tag. Jeden Moment stellt er uns Fallstricke und versucht uns auf den Boden zu schmeißen. Ein dramatisches Bild. Und ich will hier keinem irgendwie Angst schüren oder hier ein Horrorszenario an die Wand malen, aber das ist, was Fakt ist. Manchmal, glaube ich, brauchen wir das. Vielleicht gerade hier in unserem rosaroten, blüschigen, sicheren Europa. Dass wir geerdet werden, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Back to the roots. Vielleicht auch gerade diejenigen Christen unter uns, inklusive mir, die meinen, beschämenderweise sich für recht sicher und recht hoch auf dem Ross zu halten und der Blick nach unten recht einfach fällt, so, na, schau, kommt die da wieder. Und zack, schon schnappt die Überheblichkeitsfalle zu und du bist mitten dabei und hast dich selbst erhöht. Und bist nicht der Demütige, der bereit ist zu dienen selbstlos. Es ist die Betonung hier auf der notwendigen Wachsamkeit unter uns Gläubigen, dass wir eben nicht gepackt werden können vom brüllenden Löwe. Dieses Bild lesen wir schon in Jeremia 5, Vers 6. Darum schlägt sie ein Löwe aus dem Wald, ein Wolf der Steppen überwältigt sie. Ein Leopard lauert an ihren Städten. Jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen, denn ihre Vergehen sind viele, zahlreich ihre Treulosigkeiten. Das Bild des Löwen in der Bibel ist immer eins des Zornigen und auch Geradlinigen. Oftmals des Gottes, wo wir vorhin wieder hatten mit der ganz geraden Richtschnur. Er handelt als Bild im Löwen immer als Gerichtswerkzeug von Zerstörung, von Entzweiung, von Ausrottung, von Wegnehmen des Schlechten. Hier ist das Bild direkt auf den Widersacher, auf den Teufel angewandt, wie er wegnimmt, wie er packt alles das, was er bekommt. 2. Könige 17, 25 und 26 ist nochmal eine Stelle, die ich euch kurz dazu lese, weil es nochmal verdeutlicht, um was es hier geht mit dem Löwen, der uns packt. Es geschah, als sie anfingen, dort zu wohnen. Sie fürchteten nämlich den Herrn nicht. Da sandte der Herr Löwen unter sie, die unter ihnen mordeten. Und man sagte zum König von Assur, die Nationen, die du weggeführt und in den Städten Samarias hast wohnen lassen, kennen nicht die Verehrung, die dem Gott des Landes gebührt. So hat er Löwen unter sie gesandt. Und siehe, die töten sie, weil sie die Verehrung des Gottes des Landes nicht kennen. Der Löwe ist immer an denen interessiert, denen Gott egal ist. Das Ergebnis ist das gleiche. Alles, was nicht sicher ist, wird vom Löwen vernichtet. Und da der Sündelohn der Tod ist, da mein Lohn der Tod ist, sind wir einzig und allein da sicher, wo wir uns an Gottes Maßstäben ausrichten und für unsere Übertretungen und Verfehlungen, für unsere Schwachheit um Vergebung bitten. Bei Jesus am Kreuz. Der Teufel sucht weiterhin, wen er verschlingen könnte. Er lauert uns auf, die wir vielleicht auf der einen Seite angstgelähmt sind, ohnmächtig, oder auf der anderen Seite in keiner Abhängigkeit stehen, weil wir selbstsicher sind. Und damit sind wir schutzlos, sowohl die Ohnmächtigen als auch die Selbstsicheren. Dieses Verschlingen des Löwen heißt nicht, dass er uns Stück für Stück recht gepflegt verspeist, sondern relativ hastig, ohne Manier und Kultur einverleibt. Satan sät Zwietracht, verklagt Gott bei den Menschen, die Menschen bei Gott und die Menschen untereinander. Hauptsache dagegen, superlativ reincrashen. Wir erinnern uns nochmal kurz an die Offenbarungsstelle, 12, Vers 10, wo es darum geht. Der Widersacher, der Teufel, der Verkläger, der uns anklagt, der uns auseinandertreibt. Wir können in der Bibel an vielen Stellen sehen, wie es der Teufel schafft, uns zu verschlingen, uns auseinanderzutreiben, dass wir uns zwangsläufig ihm in die Arme laufen. Wenn wir an Hiob denken, wie er der Teufel umherschleicht auf der Erde und sucht, wen er verführen könnte. Wenn wir an Judas Iskariot denken, wie der Teufel einen Menschen umpolt, um ihn zum kompletten Gegenteil seiner Bestimmung zu verwenden. Er ist da. Es ist eine Wahrheit. Und wir brauchen Schutz. Schutz für uns. Schutz für uns als Gemeinde, für uns als Christen, für mich in meinem Leben, dass ich hier leben kann. Wachsam sein, nüchtern sein, um nicht verschlungen zu werden. Wer zu Hause Zeit hat, Lust hat, lest dazu gerne Epheser 6. Die Waffenrüstung Gottes als euer Schutzschild, als eure Rüstung, als das, was ihr im alltäglichen Leben euch anziehen könnt, um in einer Welt, die es nicht unbedingt gut mit uns meint, bestehen zu können. Denn das ist unser Aufruf, widersteht. Ein imperativer Aufruf, nicht einknicken, nicht den Schwanz einziehen, keine Opferhaltung einnehmen. Och, ich Armer, kann doch nichts dafür, ich bin doch hier reingeboren und werde auch hier sterben und was dazwischen ist, ist ja alles zufällig. Nein, Gefahr erkennen und die Gefahr bannen. Dem Teufel widersteht man nicht durch irgendwelche Formeln, durch Worte, die gegen irgendwie, gegen ihn, seine Dämonen gerichtet sind, sondern indem wir fest im Glauben stehen, fest im Glauben bleiben. Das bedeutet dauerhaft in der Übereinstimmung mit der Wahrheit des Wortes Gottes zu leben. Fest im christlichen Glauben bleiben heißt dauerhaft in der Übereinstimmung mit der Wahrheit des Wortes Gottes zu leben. Dass es da Höhen und Tiefen gibt, ist uns allen klar. Aber uns das immer wieder vor Augen zu halten, ist elementar wichtig. Dass wir unbeirrt, also fokussiert, radikal, konzentriert uns an dem festhalten, auf das Schauen, nach dem Greifen, was Gott für uns in seinem Wort bereithält. Dass wir das glauben, was da steht. Wir sind alle wissenschaftlich geprägt. Wir leben in einem Land, was technologisch, wie auch immer, sehr weit oben steht. Wo wir versuchen, alles zu erklären. Wo wir versuchen, alles uns irgendwie mathematisch, physikalisch, medizinisch, biologisch, psychisch darzustellen. Aber nach Hebräer 11,1 heißt, das Glauben eben ein Harren und Vertrauen auf das ist, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir werden Gott nicht immer erklären können. Wir werden Gott nicht an die Wand malen können und sagen, so und so und so und so und so ist er und so ist es. Es ist ein Glauben, ein Vertrauensbeweis von mir, meinem Schöpfer gegenüber. Und ja, gleichzeitig ist es wichtig, dass wir wissen, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Wissen, indem wir in der Bibel lesen, indem wir uns in der Bibel auskennen in seinem Wort, indem wir uns das merken, aufrufen, die Bibel studieren, in Gottesdienst gehen, in den Hauskreis gehen, Gebetstreffen haben, untereinander austauschen, dass es uns festigt, dass wir einen Teil von uns haben, der das Wort voll verinnerlicht haben, dass es mehr und mehr wird, dass dieses Wissen in uns wächst. Wichtig. Denn das ist alles, was meinem Evangelium zuträglich ist. Wenn ich weiß, was ich glaube, wenn ich weiß, von was ich rede, dann kann ich das weitergeben. Dann kann ich diese frohe Botschaft verteilen. Dann ist es da, wo die frohe Botschaft Gottes zu meiner frohen Botschaft geworden ist und das eins zu eins ist. Fest im Glauben Widerstand leisten heißt deshalb nichts anderes, als jedem satanischen Angriff gegenüber sich auf Jesus berufen und seinen Sieg für sich in Anspruch zu nehmen. Mein Evangelium, meine frohe Botschaft der Superlative. Dass wir uns bewusst sein, dass sie die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Leiden und Bruderschaft, die in der Welt ist. Ich glaube, wir tun uns hier relativ leicht, wenn wir uns den Umgang in dreifacher Weise mit dem Leiden der Bruderschaft anschauen. Als erstens mal, dass wir uns einfach dessen bewusst sind, dass es eine weltweite Bruderschaft gibt und das Thema Leid dort genauso vorkommt. Zweitens, dass Leid keine Strafe Gottes ist, sondern auf dem Weg mit Jesus ganz normal. Der, der am Kreuz gelitten hat, der am Kreuz gestorben ist, sagt, folgt mir nach, nehmt euer Joch auf euch, nehmt euer Kreuz auf euch. Und drittens, das Leiden ist im Heilsplan Gottes mit eingeordnet. Es ist ein Geschehen, ein Vorgang, der ganz fest in Gottes Hand ruht. Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber es ist der einzige Weg, auf dem wir Menschen von unseren Fähigkeiten ablassen und genau an diesen Punkt kommen, uns in die Abhängigkeit von Gott endgültig wieder zu finden. Denn das Leiden über uns und andere Geschwister in einer rosaroten westlichen Welt kommt, ist für uns manchmal mit einem großen Fragezeichen versehen. Ja, wir haben keine Verfolgung, wir haben keinen Arbeitsplatz deswegen verloren. Aber ich glaube, wir sollten uns dessen bewusst sein, dass das dazugehört, dass es auch immer mehr kommen wird. Und auch hier wieder haben wir zwei Seiten. Auf der einen Seite, ja, wir werden leiden, du und ich. Aber, 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Eine Hoffnung, eine Zusage, die mich als Mensch nicht einfach nur als Marionette über die Welt stiefeln lässt, sondern die mir ganz klar eine Botschaft gibt, die für mich lebenswichtig ist, die mein Elixier ist und aufgrund derer ich befreit leben kann. Bist du bereit, für Gott zu leiden, in welcher Form auch immer? Mein Evangelium der Superlative mit zwei Seiten einer Medaille. Demut und Wachsamkeit. Auf der einen Seite die Frage oder eher der Aufruf, demütige dich, um erhöht zu werden, denn und außerdem sorgt er für dich. Und auf der anderen Seite das Thema der Wachsamkeit. Sei wachsam, leidensbereit und weiß Bescheid, um nicht verschlungen zu werden. Gott segne euch, Gott segne dich in der kommenden Woche. Amen. Lasst uns gemeinsam jetzt zur Ehre Gottes singen. Aus Dankbarkeit heraus, dass wir diese frohe Botschaft haben. Vielleicht genau aus euren Sorgen heraus, die euch bedrücken. dass ihr sie abwerfen könnt bei Gott. Und vor allem aber zur Ehre Gottes, zur Ehre dessen, der uns gemacht hat, der sie uns erdacht hat, der uns liebt und der uns viel, viel, viel mehr liebt, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Amen.